Das ist der Wirtschaftspodcast Main Koblenz. Starke Wirtschaft, gutes Leben. Ein Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein. Ja, liebe Frau Emder, heute geht es um ein Thema, das ja wirklich viele bewegt und von manchen auch zu spät angepackt wird, nämlich die Unternehmensnachfolge. Was haben Sie geplant und wen haben Sie sich ins Studio eingeladen?
Ja, guten Tag, liebe Frau Eschbach. Ich freue mich, dass wir heute zu einem sehr spannenden Thema auch für Main Koblenz zusammen sind. Wir sind in dem Thema Unternehmensnachfolge für Unternehmen seit einigen Jahren unterwegs, weil das sieht in Main Koblenz nicht anders aus als in ganz Deutschland. Von den gut 8000 Unternehmen, die wir in Main Koblenz haben, gibt es über 6%, die in den nächsten 2 bis 3 Jahren das Thema der Nachfolge vor der Brust haben. Und das ist natürlich nicht anders als bei den Fachkräften. Der demografische Faktor schlägt auch bei den Unternehmerinnen und Unternehmern zu.
Und während die Unternehmen auf Firmenfahrzeugen werben, Fachkräfte gesucht oder auch vor Geschäften die Stopper mit Hinweisen auf attraktive Arbeitgeber und schon sehr bekannt im Straßenbild sind, ist die Werbung für die Nachfolge schon schwieriger.
Also ich glaube, da outet sich das Unternehmen nicht so und stellt auf seinem Fahrzeug die Frage, Nachfolger gesucht, bist du der Richtige? Insofern ist es für uns sehr wohl ein Thema, uns mit der Unternehmensnachfolge von Unternehmen in Main Koblenz zu beschäftigen, weil es ja auch ein Stück weit die Zukunft und für Main Koblenz ist und auch die Frage der Wirtschaftsstärke unseres Standortes.
Wir haben seit einigen Jahren schon eine sehr gute Kooperation mit der Hochschule Koblenz, wo wir mit Professor Reinemann das Projekt Successor gestartet haben. Das tun wir gemeinsam mit den Akteuren aus der Region, den beiden Kammern, der IHK und der HWK Koblenz, der Sparkasse Koblenz und den Kollegen von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Gemeinsam möchten wir Studierende auf die Nachfolge vorbereiten und dafür werben. Denn uns drängt alle die Frage und Herausforderung, was passiert, wenn der demografische Faktor zuschlägt.
Und deshalb sind wir natürlich auch froh, das heute in einem Podcast zu sensibilisieren und zu thematisieren, weil wir glauben, es ist wichtig, frühzeitig über das Thema Unternehmensnachfolge zu sprechen. Wir hatten vor knapp 2 Wochen gemeinsam mit unseren Partnern eine Nachfolge-Beach in Koblenz. Da waren einige Unternehmerinnen und Unternehmer aus Main Koblenz da, die sich mit dem Thema beschäftigen, die es umtreibt. Und man kann nur sagen, es ist wichtig, dass man sehr frühzeitig mit dem Thema beginnt.
Frau Emder, haben Sie ein Gefühl dafür, wie viele Unternehmen diese Nachfolge im eigenen, also aus der eigenen Familie, im eigenen Unternehmen, auch möglicherweise mit Mitarbeitern regeln können und bei wie vielen Unternehmen, also jetzt wirklich nur grob, wenn es bei Ihnen in der Region da eher das Auf- und Verkauf ausläuft oder auch auf eine Schließung von dem Betrieb?
Gut, es ist sehr schwierig, da Zahlen auch für Main Koblenz zu kriegen. Aber wenn wir mal von 450 bis 500 Unternehmen ausgehen, dann ist es die Hälfte, die gerne eine familieninterne Übernahme hätten.
Ja.
Aber nur weil man Sohn oder Tochter ist, muss man ja noch lange nicht gern das elterliche Unternehmen übernehmen.
Das ist wohl wahr. Ja.
Wir haben beim Nachfolgebeach zum Beispiel auch Gespräche geführt mit jungen Menschen, die durchaus dieses Thema der Nachfolge auch erst in den Blick genommen haben. Natürlich, weil es vielleicht die Eltern gerne hätten, aber auch, weil im Rahmen der Hochschulausbildung auch das Thema anders aufgegriffen wird, sensibilisiert wird und vielleicht nicht nur darüber gesprochen wird, dass man 24/7 als Unternehmer oder Unternehmerin im Standby sein muss, sondern dass es auch Chancen gibt. Und wir haben da ganz gute Erfahrungen gemacht, auch die Generationen miteinander ins Gespräch zu bringen. Das ist halt ein Projektansatz, den wir mit Successor verknüpfen und sagen, wenn es einen Austausch gibt und wir auch bei jungen Menschen ein größeres Interesse dafür wecken können, als die Nachfolge als eine Lebensoption zu sehen, dann haben wir gemeinsam schon ganz viel erreicht.
Frau Emde, ich bin jedes Mal so begeistert, auch als Moderatorin, Co-Moderatorin hier im Podcast zu sehen, um was Sie sich alles kümmern. Und wenn ich sage Sie, meine ich jetzt nicht nur Sie persönlich, sondern ich meine wirklich auch so die Aufgaben einer modernen Wirtschaftsförderung, die aktiv, Sie haben gerade von dem Beach gesprochen, von dem Projekt mit der Hochschule. Wir haben schon viele tolle Aufnahmen gemacht zu den verschiedensten Themen. Ich denke gerade auch an den Jugendmonitor. Was heutzutage alles zu einer Wirtschaftsförderung gehört, das ist so viel mehr als, was man früher immer gesagt hat, mit den Bauern über Flächen verhandeln, die verkaufen, um ein neues Gewerbegebiet ausweisen zu können. Also wirklich faszinierend. Sie haben sich für heute ja Gäste eingeladen, die genau das vorhaben, nämlich die Nachfolge in der eigenen Familie zu regeln. Und wir dürfen schon mal einen kleinen Spoiler geben.
Ja.
Ein kleiner Spoiler, der jetzt auf das Vorgespräch eingibt, nämlich, es ist nicht verkehrt, wenn man die Kinder erstmal in die Welt ziehen lässt. Aber jetzt erzählen Sie erstmal, wen Sie eingeladen haben.
Ja, das mache ich gerne. Wobei Ihre Darstellung, was ist Wirtschaftsförderung, da ein ganz guter Ansatz ist. Weil wir haben heute die Firma Prolwell-Pappe aus Mayen zu Gast. Und der erste Kontakt, den wir mit dem Unternehmen hatte, der erfolgte tatsächlich über die Ansiedlung in Mayen-Koblenz beziehungsweise den Grundstückskauf. Die Firma Prolwell-Pappe, das wird der Herr Max Boldersdorf gleich ausführlicher darstellen können, kommt nicht aus Mayen-Koblenz, aber wurde Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre in verschiedenen Schritten, erst mit einer Produktionsanlage, dann auch mit der Verlagerung des Verwaltungssitzes nach Mayen verlegt. So lange kennen wir uns schon, Herr Boldersdorf. Deshalb freue ich mich, dass wir heute hier zusammen im Podcast sind. Also es war tatsächlich die Entwicklung des Unternehmens und erstmal das Grundstück, was nach Mayen-Koblenz geführt hat. Aber natürlich gibt es auch immer wieder Berührungspunkte und das ist auch unser Anspruch, mit den Unternehmen Themen aus den Unternehmen aufzugreifen und die umzusetzen, ob im Fachkräftekontext oder jetzt auch in der Nachfolge. Und deshalb freue ich mich sehr, dass neben dem Senior, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, jetzt auch die beiden Nachfolgerinnen, die Friederike und die Clara Boldersdorf, heute im Podcast sind.
Dann machen wir jetzt mal den Audiovorhang auf und sagen herzlich willkommen, liebe Familie Boltersdorf.
Ja, auch von uns ein herzliches Willkommen. Und vor allen Dingen vielen Dank für die Einladung, das habe ich natürlich vergessen.
Ja, oder? Und Sie sind flankiert, also unsere Hörer sehen das jetzt nicht. Ihre beiden Kolleginnen, Nachfolgerinnen sind mit im Podcast. Also hallo, liebe Friederike und hallo, liebe Clara Boltersdorf.
Hallo.
Hallo.
Ja, gut. Es wird eine spannende Folge. Vorab möchten wir aber jetzt erstmal die Firma Prolwell-Pappe vorstellen. Denn, liebe Hörer, ich könnte mir vorstellen, jeder und jede von euch kennt dieses Unternehmen, läuft jeden Tag an den Produkten vorbei und weiß es nicht. Lieber Herr Boltersdorf, was machen Sie?
Wir stellen im Wesentlichen Verpackungen her aus Wellpappe, also papierbasiert, wobei wir den Rohstoff einkaufen, das heißt Papierrollen, und aus diesen Papierrollen dann eben Wellpappe produzieren, dann anschließend eben bedruckte Verpackungen. Was wir auch machen, sind sogenannte Displays, also Aufsteller, die im Geschäft eben zusätzlich nochmal Aufmerksamkeit auf das Produkt lenken sollen, die zum Teil warentragend sind oder zum großen Teil sogar, manchmal aber auch nicht warentragend und eben zum Teil auch sehr, sehr aufwendig sind.
Sehr aufwendig, und wir nehmen diese Folge aus, so einen Monat bevor bei uns die Weihnachtszeit beginnt, nämlich vor dem 1. August, dann kommen die ganzen wunderbaren Weihnachtssüßigkeiten in die Lebensmittelmärkte und stehen auf diesen Zweitplatzierungen. Frage an Sie, kaufen Sie auch schon so früh Lebkuchen und beliefern Sie einen der Printen- und Lebkuchenhersteller mit Ihren Displays?
Einer der großen Lebkuchenhersteller ist auch ein Kunde von uns, ja, das ist wichtig, aber ich esse möglichst wenig Süßigkeiten und erst recht nicht im August schon Lebkuchen. Ne? Kurz vor Weihnachten bin ich dann schon dabei, aber früher nicht. Nein, aber das ist eine typische Branche, und daneben ist natürlich Wein. Wein und Bier ist ein sehr großer Markt für uns. Eigentlich alles, was im Discounter steht, ist ein Zielmarkt von uns. Ne? Mhm. Aber Lebensmittel und Getränke sind sicherlich einer der Schwerpunkte.
Also von dem her eine große Ansiedlung. Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Unternehmen?
Insgesamt sind 700 Personen, auf Vollzeit gerechnet 600. Wobei davon alleine 365 in Main angesiedelt sind.
Jetzt war es bei Ihnen so, Sie haben selber das Unternehmen übernommen, gemeinsam mit Ihrem Bruder. Also Sie haben diese Doppelspitze, wie man in der Politik sagt, diese Tandemlösung, wie wir es auch aus anderen Unternehmen kennen. Sie haben das selber genauso praktiziert. Wie ist es damals für Sie gewesen?
Ja gut, das hat sich letztlich so ergeben. Also der Generationswechsel davor war im Grunde genommen gar nicht geregelt. Ja, und unser Vater hatte die Vorstellung, alle Jungs sollen in Betrieb und die Tochter nicht. So nach dem Motto, mit dem Schwiegersohn möchte ich nichts zu tun haben. Das war so damals seine Einstellung.
Ja.
Und dann ist er 1989 gestorben. Damals waren drei Brüder von mir schon im Unternehmen tätig. Und ich bin dann erst nach dem Tod unseres Vaters peu à peu eingestiegen, Anfang der 90er Jahre. Hab vorher noch in der Beratung gearbeitet. Und dann hat sich dann rauskristallisiert, dass die beiden anderen Brüder ausgeschieden sind und dass dann mein Bruder Detlef und ich gemeinsam gemacht haben. Und das dann über 30 Jahre.
Also ich glaube, Sie waren damals kein Einzelfall. Auch diese Geschichte mit dem Schwiegersohn möchte ich nichts zu tun haben. Auch das kennt man. Haben wir ja auch nicht zum ersten Mal. Und das ist auch immer noch irgendwie eine Herausforderung generell. Wie geht das auch mit den Partnern? Wir werden da gleich drüber sprechen.
Wollte ich gerade sagen, aber, da haben wir auch eine Regelung zu.
Da gibt es eine Regelung zu. Ich könnte mir vorstellen, dass das für Sie relativ schnell dann auch klar war, wenn das bei Ihnen mal ansteht und bei Ihrem Bruder, dass Sie das anders machen werden. Wann haben Sie sich mit diesem Thema erstmalig beschäftigt? Und wenn ich jetzt frage, wann, dann meine ich damit, wie alt waren Sie selber, als Sie das Thema angegangen sind?
Das ist die Frage, was ist Beschäftigung? Also wir haben sicherlich vor 20 Jahren, 25 Jahren schon begonnen, regelmäßig an Kongressen teilzunehmen, wo das eben ein Thema ist, immer wieder. Und man muss auch dazu sagen, dass sich mittlerweile ja viele Berater auf das Thema Familienunternehmer gestürzt haben. Ja, also früher hat das eigentlich gar keinen interessiert und seit vielen Jahren ist es anders, ist auch gut so. Und irgendwann haben wir dann uns mal gesagt, naja, jetzt haben wir schon so viel gehört, aber wir müssen ja irgendwann mal auch selber was regeln dazu, ne? Und konkret haben wir uns in zwei Stufen, also wir haben schon mal 2006 damit begonnen, dann hat aber unsere Mutter einen schweren Unfall mit ganz tragischen Folgen, dann ist das Projekt wieder ein bisschen eingeschlafen, wir kamen mit dem damaligen Berater, mit der Beraterin auch zum Teil nicht so zurecht und dann haben wir ganz konkret vor 12 Jahren angefangen, uns einen Moderator zu suchen. Und haben dann mit diesem Moderator, der sehr erfahren ist und einer der bekanntesten eigentlich weltweit auf dem Gebiet der Familienunternehmen mittlerweile, ist uns in 12 Workshops zusammengesetzt. Und wenn ich sage wir, dann sind das meine drei Geschwister und ich, also alle, die eben Anteile an dem Unternehmen haben. Jeder hat 25%. Und haben dann in diesen 12 Workshops halt unsere Verfassung erarbeitet.
Was für ein großartiges Wort, Verfassung.
Erläutern Sie uns das ein bisschen.
Aber das ist toll. Ja. Ich finde, das ist ungewöhnlich im Business-Kontext. Also ungewöhnlich. Jetzt sind wir natürlich auch nicht alle in diesem Thema Nachfolgeprozesse so drin. Eine Verfassung ist etwas sehr Grundlegendes. Und möglicherweise, so kenne ich es, nicht nur etwas, was für eine Generation gilt, sondern für die eine Basis. Haben Sie mit dieser Verfassung eine Basis gelegt, auch für weitere Übernahmeprozesse?
Gut, das ist die Familienverfassung zu diesem Zeitpunkt von den 4 Gesellschaftern, ja. Wobei wir auch ganz klar in der Verfassung verankert haben, dass das lebt, ja. Das heißt, die nächste Generation kann natürlich hingehen und auch diese Verfassung ändern. Wir sind eigentlich heute schon im Prozess, dass wir sagen, alle paar Jahre gucken wir da alle mal drauf und überlegen, ist das doch so aus unserer Sicht richtig, was wir damals aufgeschrieben haben, oder muss man das eine oder andere ändern? Wir haben auch schon das eine oder andere geändert. Ne?
Sie haben gerade gesagt, Sie waren, da sind 4 Brüder.
Nein, 4 Geschwister. Also sind
4 Geschwister,
eine Schwester, 3 Brüder.
Die Schwester, genau, die Schwester war es, die nicht mit rein sollte erstmal. Wie viele Nachfolger aus der Familienseite standen dann überhaupt zur Disposition? Wie viele Kinder haben die 4 Geschwister?
11.
Oh.
Die gibt's auch alle noch. Aber sehr breit gefächert, was das Alter angeht. Ne? Also der Jüngste ist 18 und die Älteste ist 45.
So, jetzt ist die Wahl auf 2 Nachfolgerinnen gefallen. Wie war dieser Prozess? Wie sind aus den 11 die 2 geworden, die jetzt bei Ihnen im Studio sitzen?
Ja, also diese Verfassung ist also 2016, Anfang 2016 unterschrieben worden von allen Familienmitgliedern, die über 18 sind. Also die ist natürlich vorher auch vorgestellt worden, nochmal diskutiert worden. Auch da ist die Frage gestellt worden, wie seht ihr das? Gibt es noch Änderungen? Die sind auch zum Teil dann nochmal eingeflossen. Aber im Großen und Ganzen war eigentlich wirklich ein großes Kopfnicken und alle waren froh, na, jetzt ist wenigstens mal ein bisschen was geregelt. Mhm. Ja. Und am Ende war es, oder nicht am Ende, sondern dann kam halt irgendwann mal der Punkt, dass eben 3 von den Kindern sich gemeldet haben, haben gesagt, wir haben Interesse. Ja, man muss dazu sagen, ein Kernelement dieser Verfassung ist auch die Berufung eines Aufsichtsrats, sondern eines Beirats, nennt sich das bei uns. Ne? Das sind 3 Externe zunächst gewesen, alles Unternehmer. Nicht üblichen Beiräte, Notare und Banker. Und ne, wir haben gesagt, die Rechtsberater oder die Berater, die wir ohnehin haben, die werden wir nicht zusätzlich noch in Beirat stecken, sondern der Beirat ist eine große Chance, nochmal echtes externes Know-how, unternehmerisches Know-how ins Unternehmen zu rufen und mit denen dann auch Dinge zu diskutieren, die man sonst eben nicht so diskutieren kann. Naja, und dieses Gremium gibt es ungefähr seit Ende 2016. Und das muss man jetzt auch dazu sagen, was den Prozess angeht. Wir haben in der Verfassung festgelegt, dass die Entscheidung über zukünftige Geschäftsführer nicht die Familie trifft, sondern der Beirat.
Das ist ja schon mal eine spannende Sache.
Ja, ich bin noch nicht fertig. Und im Beirat nur der Externe. Ja, das heißt, wenn jemand von uns später mal, und mittlerweile ist mein Bruder schon seit 2 oder 3 Jahren im Beirat, Beiratsmitglied ist, ist das Thema Nachfolge nur Thema für den externen Beirat, weil wir für uns irgendwann entschieden haben und das auch in der Verfassung festgelegt haben, Familie soll nicht über Familie entscheiden. Muss also, man sich erstmal durchringen,
stelle ich mir so, so schwer vor. Also Blut, es gibt doch diesen schönen Spruch, na, Blut ist dicker als Wasser und es gibt so ein natürliches Vertrauen in die Familie. Und dass man sagt, ich vertraue jetzt auf eine lange Zeit, nochmal, wir reden von der Verfassung, ich vertraue jetzt auf externe Beiratsmitglieder, dass die richtige Entscheidung treffen, die im Zweifelfall auch heißt, dass mein Fleisch und Blut nicht gut genug ist. Also das finde ich ich habe sowas noch nicht gehört, sagen wir es so. Können Sie das bestätigen, dass das ungewöhnlich ist oder sagt Ihr Berater, das ist üblich, das macht man so und das machen alle anderen, haben das auch so geregelt?
Also ob das wie üblich das ist mittlerweile, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass schon der eine oder andere Berater das versucht, den Kunden oder dem Mandanten nahezubringen, dass es eventuell keine schlechte Lösung ist. Ne? Mhm. Denn gerade über die Frage haben sich schon sehr viele Familien zerstritten, ne? Und sie bekommen dadurch irgendwo doch mehr Objektivität rein. Und man weiß es ja auch von sich selber. Es ist so schwierig, eigene Kinder zu beurteilen und auch Nichten und Neffen zu beurteilen. Ja, entweder ist man zu streng oder man ist überhaupt nicht streng. Ja, und also ich bin eigentlich mit der Lösung schon bis jetzt zumindest sehr, sehr glücklich. Wobei die Strenge geht noch weiter, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Wir haben uns also auch dazu entschlossen, dass es nur Positionen in der Geschäftsführung gibt für die Familie. Also wir möchten keine Familienmitglieder, die unterhalb der Geschäftsführung arbeiten, für immer sozusagen. Also auf dem Weg zum Geschäftsführer kann man natürlich auch logischerweise unterhalb der Geschäftsführung ins Unternehmen einsteigen. Aber Ziel muss auf alle Fälle sein, Geschäftsführer zu werden. Und wenn man das nicht schafft, muss man raus.
Auch ein ganz spannender Aspekt.
Ja.
Ein sehr spannender Aspekt, weil ne, auch bei 11 Kindern und Partnern und es wäre ja auch nahe, dass dann, so passiert es ja auch manchmal aus einer Not heraus, ja, ist gerade viel zu tun, du hast Fachkräftemangel, wer kann hier mit in die IT einsteigen, wer kann die Buchhaltung machen, also das kennt man ja, also nach dem Motto, dass das dann irgendwie erstmal gelöst wird und dann so bleibt und da sagen sie aber ganz klar, entweder mit dem Ziel, Geschäftsführer zu werden, Geschäftsführerin, aber nicht jetzt einfach nur irgendeine Position im Unternehmen.
Ich meine, das muss nicht schief gehen. Es gibt bestimmt auch genug Beispiele, wo das gut geht, ja?
Ja.
Wo also viele Familienmitglieder im Unternehmen arbeiten in unterschiedlichen Positionen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Schwierigkeiten kommt, ja, die ist einfach sehr groß. Ne?
Ganz klar.
Und vielleicht als letzte Regel, weil Sie Partner eben ansprachen, auch da haben wir eine sehr klare Meinung. Partner dürfen keine Funktion im Unternehmen haben. Mhm. Im Sinne von also im aktiven Geschäft, ja. Mhm. Partner können innerhalb des Familienunternehmens, also sagen wir der Unternehmerfamilie, Rollen einnehmen, ja, aber nicht im Unternehmen selber.
Was heißt das? Was ist das für ein Unterschied, wenn Sie sagen, innerhalb der Unternehmerfamilie Rollen einnehmen?
Ja,
aber nicht im Unternehmen.
Perspektivisch haben wir gesagt, können wir uns vorstellen, dass es auch so eine Art Familienausschuss gibt, der sich mehr um private Dinge kümmert. Also zum Beispiel Familienfeste organisiert oder wir machen jedes Jahr ein Familienwochenende, wo die ganze Familie zusammenkommt mit allen Kindern. Das sind Dinge, wo wir sagen, natürlich können da auch Partner Rollen haben, sind die Organisatoren und so weiter. Ne?
Ja.
Wir haben auch festgelegt, wenn es zum Beispiel jemand von uns gibt, der mit einem Architekten verheiratet ist, ja, und dieser Architekt ist besonders gut, man ist der Meinung, ja, dass es doch gut wäre, wenn dieser Architekt ein Projekt für das Unternehmen machen würde, dann haben wir nicht gesagt, das gibt es nicht, sondern wir haben gesagt, wenn das so ist, dann ist das eine Entscheidung auch wiederum der externen Beiräte. Also wenn die meinen, das wäre gut für das Unternehmen und es würde funktionieren, dann lassen wir das zu, ansonsten nicht. Also es kann nicht sein, dass einer von uns jetzt irgendeinen Partner mal gerade irgendwie anstellt, ja, für irgendeine Aufgabe.
Ich bin vollkommen begeistert von dieser Verfassung. Wir hatten dazu bereits ein Vorgespräch und ich glaube, dass das wie in vielen anderen Themen auch schlau ist, diese vorbereitenden Aufgaben zuerst zu machen und dann loszulegen. Das gilt im Marketing genauso wie im Vertrieb. Mach erstmal, bereite alles vor, mach Prozesse, Strukturen und dann geh los. Und Sie haben das jetzt für diese Unternehmensnachfolge so gemacht. Sie haben vorhin von 12 Workshops gesprochen und auch, das halten wir auch nochmal fest, zu dem damaligen Zeitpunkt, als die Verfassung geschrieben wurde, ist richtig, waren Friederike und Clara noch nicht mit dabei, sondern das haben Sie erst einmal alleine gemacht.
Nur die 4 Altgesellschafter sozusagen. Und das waren auch ganztägige Workshops. Ne?
Ganztägige
Workshops.
Nicht jetzt mal 2 Stunden,
sondern das war auch wirklich anstrengend, das kann ich Ihnen sagen. Ne?
Wie lange hat dieser Prozess insgesamt gedauert, bis das dann die Verfassung stand?
Boah, ich denke mal, das hat sich über ein Jahr hingezogen, weil der Moderator auch ein sehr gefragter Mensch ist. Also es war auch nicht so einfach, Termine zu finden. Aber es war sehr effizient. Also diese ganztägigen Workshops waren also unglaublich intensiv. Aber von dem Moderator auch sehr gut geleitet, weil er vor allen Dingen jemand war, der gesagt hat, ich schreibe Ihnen nicht Ihre Verfassung, das ist Ihre Verfassung. Er hat gesagt, ich sage Ihnen die Themenfelder aus seiner Erfahrung raus, die Sie bearbeiten müssen.
Ja.
Nur die Inhalte, die müssen von Ihnen kommen. Ne? Ich kann Ihnen mal irgendwelche Beispiele nennen, wo was gut oder schlecht gelaufen ist, aber hat er gleichzeitig gesagt, es gibt da auch keine Blaupause, ja, sondern das kommt auch immer auf die Familie an, wie man etwas regelt, ja, und das sind Dinge, die müssen Sie diskutieren, ja, und dann halten wir die irgendwann fest. Das sind auch Dinge, die vertagt worden sind, wo man gesagt hat, kommen wir nicht weiter, da reden wir das nächste Mal nochmal drüber, ne.
Ja, ich bin gleich ganz gespannt auch darauf, Sie haben es schon angedeutet, möglicherweise wird es auch da auch in der Verfassung schon auch nochmal Änderungen geben. Ich habe aber zunächst noch eine Frage an Sie, lieber Herr Boltersdorf. Und vielleicht können Sie das auch gleich stellvertretend für Ihren Bruder mit beantworten. Wie geht es Ihnen heute, wo dieser Prozess läuft? Wie fühlt sich das für Sie jetzt an?
Ja, also zum einen habe ich mich wirklich auf den Prozess gefreut. Auf der anderen Seite ist es auch nicht so einfach. Ne? Ich will nicht sagen, loslassen ist auch, glaube ich, gar nicht so das Thema für mich, aber schon sich ein bisschen zurückzunehmen, zurückzuziehen, ist nicht ganz so einfach. Ne? Also ich versuche halt einfach Themenfelder oder habe Themenfelder abgegeben, die ich jetzt selber persönlich gar nicht mehr bearbeite. Ne? Bin aber immer noch dabei, bin immer noch ansprechbar, logischerweise. Die Verantwortung habe ich natürlich immer noch. Also die können sie nicht einfach mal so abgeben und sagen, ist jetzt nicht mehr mein Bier, ne? Also das ist schon ein interessanter Prozess. Ich habe mit dem Beirat mich verabredet, dass ich jetzt für die nächsten oder jetzt mal für dieses Jahr mal einen Tag weniger in der Woche arbeite, aber das ist mir bis jetzt noch nicht so sehr gelungen.
Da können Sie sich ein Nümmerchen ziehen. Ja, ich möchte nicht wissen, wer sich im Januar im Dezember vorgenommen hat, nächstes Jahr mache ich 4-Tage-Woche. Das haben wir alle nicht geschafft.
Ja, das ist gut. Also sag mal, wenn ich es wirklich ab Januar gemacht hätte, wäre es vielleicht auch einfach gewesen. Ich habe dann richtig damit angefangen oder versucht anzufangen im Mai und im Juni. Und durch die ganzen Feiertage sind das sowieso komische Monate. Und da funktioniert das nicht. Ne?
Absolut.
Die hauen ja immer dermaßen rein. Und ich habe halt gesagt, wenn Feiertag ist, dann mache ich halt die restlichen Tage natürlich schon. Klar. So, ja. Und das ist dann halt im Mai, Juni doch ein bisschen unglücklich. Ne?
Ja. Aber ich sag mal, auch der Herbst hat schöne Tage.
Ab nächster Woche habe ich es wirklich hart eingetragen im Kalender und dann gucken wir mal, wie das so funktioniert. Und ich glaube, die beiden Damen links und rechts von mir, die werden da jetzt auch verstärkt drauf achten. Ja.
Wie lange möchten Sie noch im Unternehmen bleiben, also aktiv mitarbeiten?
Bis Ende übernächstes Jahr. Allerdings auch mit einer Verabredung im Beirat, wenn es früher geht, dann gerne auch früher aufhören.
Okay, okay. Sehr, sehr spannend. Also das jetzt schon mal so als erster Einblick, als erstes Thema, dass wir über diese Verfassung sprechen durften. Ganz eingangs hat Frau Emde ja gesagt, dass es diesen Nachfolge-Beach gibt und das ist ja auch, kommen wir später sicher auch nochmal zu, dieser Austausch der jungen Menschen, die eine Nachfolge antreten, dass die in starken Netzwerken sind. Planen Sie vielleicht so etwas für sich, dass Sie auch als jemand, der abgegeben hat und losgelassen hat, ich sag mal, da als Berater zur Verfügung steht, schreiben Sie ein Buch, machen Sie einen Kinofilm, gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, diese Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, mit den Höhen und den Tiefen und mit den, Sie haben es schon mal gesagt, nach 2006 das erste Mal, dass Sie dieses Wissen irgendwo weitergeben möchten, außer jetzt hier in unserem Podcast.
Also da habe ich mir ehrlich gesagt überhaupt noch keine Gedanken drüber gemacht. Nee. Aber wenn da oft jemand auf mich zukäme, wie die Frau Emde zum Beispiel, dann stehe ich natürlich da immer zur Verfügung.
Ja, also ich glaube, nicht nur Main Koblenz braucht sie da, weil das ist wirklich ja für die deutsche Wirtschaft ein Riesenthema in den nächsten 10, 20 Jahren. Also stellen Sie sich darauf ein, dass Sie nicht zu weit wegfahren.
Ja, am liebsten mache ich das natürlich erst dann, wenn das auch alles wirklich gelungen ist, ja, und ich wirklich abgegeben habe, ne?
Ja, ja, klar, absolut.
Ja, ja, ja. Ja. Und dann muss man natürlich die beiden anderen fragen, ob das auch wirklich geklappt hat.
Wir hören jetzt schon mal rein und ich freue mich darauf, dass auch Friederike Boltersdorf da ist. Herzlich willkommen, liebe Friederike.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Ja, wie ist das so, als Tochter ins Unternehmen einzusteigen?
Also im ersten Moment natürlich ein bisschen komisch, vor allem wenn man mit seinem Vater dann so Gehalt verhandelt und wann man anfängt und ob man nicht zwischen dem alten und dem neuen Job noch ein oder zwei Monate frei machen kann.
Ja.
Das ist schon gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Aber ich glaube, wir haben uns da jetzt ganz gut eingespielt und jetzt fühlt es sich auch nicht mehr komisch an.
Sie haben das jetzt gerade schon gesagt, zwischen dem alten und dem neuen Job. Das heißt, Sie haben vorher etwas anderes gemacht und haben sich dann bewusst entschieden, ins Unternehmen zu kommen.
Genau, also ich kann ja vielleicht kurz zusammenfassen. Also ich habe Abitur gemacht, dann BWL studiert, noch nicht vor dem Hintergrund, dass ich unbedingt ins Unternehmen wollte, wusste aber natürlich, wenn ich BWL studiere, verschließe ich mir zumindest diese Option nicht. Bei uns in der Familie war es eigentlich immer so, dass wir wussten, es gibt dieses Unternehmen. Man wusste auch grob, vielleicht ist das eine Option, aber es hieß immer, macht erstmal das, worauf ihr Lust habt, womit ihr euch irgendwie vorstellen könnt, euren Lebensunterhalt zu verdienen. Und man hat so ein bisschen geahnt, natürlich freut sich die ältere Generation, wenn aus unserer Generation da jemand kommt, aber es gab auch nie den Druck, dass gesagt wurde, boah, ihr müsst und wenn keiner aus eurer Generation kommt, verkaufen wir und dann sind wir schwer enttäuscht und dieser Druck wurde nicht aufgebaut.
Ja.
Und dann habe ich nach dem Studium auch erstmal 4 Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet und habe eigentlich auch dann erst so angefangen zu überlegen, ist das eigentlich wirklich was für mich, dieses Familienunternehmen? Ich hatte mal so eine Phase mit 18, 19, 20, wo ich dachte, oh, es ist total cool für ein multinationales, globales Riesenunternehmen zu arbeiten und irgendwie bloß nicht in die Eifel zurückzukommen. Und habe dann aber im Praktikum bei Beiersdorf auch relativ schnell gemerkt, boah, so ein Konzern, und Beiersdorf ist ja noch ein kleiner Konzern im Vergleich zu manchen anderen. Das ist mir eigentlich schon irgendwie viel zu groß und man arbeitet zwar in seiner Abteilung, man weiß überhaupt nicht, was rechts und links passiert, man weiß gar nicht, in welche Richtung dieses Unternehmen irgendwie läuft. Man ist irgendwie nur so ein sehr kleines Zahnrad im Getriebe. Und dann habe ich eigentlich so in der Zeit, wo ich ja angestellt in der Unternehmensberatung gearbeitet habe, irgendwann gesagt, vielleicht ist es doch ganz cool im eigenen Unternehmen, wenn man auch so ganzheitlich weiß, wohin läuft ein Unternehmen, das beeinflussen kann. Wenn man schon viel arbeitet, kann man auch irgendwie nicht für jemand anderen, sondern für sich oder die Familie arbeiten. Und dann hat sich das eigentlich so rauskristallisiert. Genau, vielleicht auch noch, es wurden ja eben schon ein paar Regeln aus der Verfassung erwähnt. Eine Regel ist eben auch, dass man, bevor man ins Unternehmen möchte, externe Arbeitserfahrungen sammelt. Und da ist jetzt auch nicht nur von 1-2 Jahren die Rede, sondern wir haben die Regel, dass man auch wirklich Personalverantwortung gehabt haben muss. Also man muss schon mal selber entschieden haben, wen stelle ich für mein Team ein, mit wem führe ich ein kritisches Feedbackgespräch, wer besteht vielleicht eine Probezeit nicht, wen muss ich irgendwie kündigen, dass man halt diese ganzen Erfahrungen nicht erst an den eigenen Mitarbeitern im Unternehmen ausprobiert, sondern in Anführungszeichen erstmal an Fremden. Und genau deswegen war ich insgesamt 6 Jahre oder ich glaube 6 oder 7 Jahre bei anderen Unternehmen, bevor ich zurückgekommen bin.
Ja, also Beiersdorf und ein paar Jahre raus, das heißt, Sie sind aus Hamburg zurück in die Eifel gekommen.
Genau. Ins Ahrtal, um genau zu sein.
Krasser Schritt. Hamburg gilt eine der schönsten Städte der Welt. Clara, wie war es bei Ihnen? Sie waren ja dann auch woanders.
Genau, ich war auch 8 Jahre in Hamburg und habe, nachdem ich Textil- und Bekleidungsmanagement studiert habe, bei About You gearbeitet. Sollte denn, oder hoffentlich ist es allen Hörern ein Begriff, weil sie schon mal da Klamotten geshoppt haben online.
Und also das wird nicht nur den Hörern ein Begriff sein, weil die Klamotten geshoppt haben, sondern weil ihr Chef einer der beliebtesten Podcast-Gäste in den großen Business-Podcast Deutschland ist. Der ist regelmäßig zum Check-in gewesen, um die About You-Story zu erzählen. Den werden alle Wirtschaftsinteressierten kennen.
Ja. Ist ja auch eine sehr, sehr schöne und spannende Story. Und da war ich 7,5 Jahre Teil dessen und das war sehr, sehr cool und habe sehr viel gelernt. Ja, und habe dann eben auch entsprechend den Schritt aus Hamburg heraus in schöne Koblenz getätigt.
Wir klären gerne nochmal auf, was About You ist und das dürfen Sie gerne machen.
Ja, also About You ist ein europaweit versendender Online-Shop, der aus dem Otto-Konzern hervorgegangen ist als originäres Projekt und dann aber relativ schnell mit sehr viel Wissen und Connections ausgestattet wurde und entsprechend natürlich auch Kapital, weil ohne das kann man keinen großen Online-Shop bauen. Und ja, das war eine spannende Reise. Ist nicht nur ein reiner Online-Händler, sondern letztendlich auch mehr oder weniger ein Technologieunternehmen, was eben auch Klamotten verkauft. Sehr starker Bereich Social Media und Content Creation unterwegs ist und einfach das Online-Shopping-Erlebnis auf ein anderes Level gehoben hat. Und neben dem eben Online-Verkaufen von Klamotten oder von Mode und Inspiration sehr stark seine Technologie auch verkauft in andere Märkte auch hinein, nicht nur Mode.
Ja, also wirklich sehr spannend. Mit Sicherheit auch eine tolle Expertise. Wir haben gerade gehört, dieser Prozess der Verfassung, das war so ungefähr vor 12 Jahren dann, ja, ich glaube auch abgeschlossen, ne? Also wann sind Sie beide ins Unternehmen gekommen? Clara, können Sie uns dazu was sagen? Haben Sie sich auch darüber, ob Sie sich mit Ihrer Cousine vielleicht abgestimmt haben? Wie ist das gewesen?
Bei mir war der Einstieg vor gut 4 Jahren, ein bisschen mehr. Mhm. Und letztendlich war das aufgrund eines Assessment Centers, was eben in der beschriebenen Verfassung auch festgehalten ist, was die Nachfolge regelt, haben wir das zeitgleich absolviert. Dadurch, dass ich ja ein paar Jährchen älter bin, stand vielleicht die Frage oder auch von der Entwicklung dann eher an. Und dadurch, dass ich weniger verschiedene Unternehmen in meinem Leben durchlaufen habe, war das dann bei mir eben vor gut vier Jahren der Einstieg.
Friederike, wann war es bei Ihnen?
Vor 2,5 Jahren.
Mhm. Und gab es noch andere Mitglieder, die, Sie haben ja gerade vom Assessment Center gesprochen, gab es auch Familienmitglieder, die nicht gewählt worden sind?
Nee, also bei uns funktioniert das, also es haben nicht alle aus unserer Generation dieses Assessment Center gemacht, sondern nur die eben erwähnten 3, die die Hand gehoben haben. Und die dritte Person, die noch das Assessment Center gemacht hat, ist ein Bruder von mir, der ist 1,5 Jahre jünger als ich. Und auch basierend auf dem Assessment Center gab es auch nicht direkt die Entscheidung, du darfst auf jeden Fall ins Unternehmen und du wirst Geschäftsführer, sondern es war erstmal nur eine, sag ich mal, Indikation, ob man in die richtige Richtung läuft. Also zum Beispiel bei mir, ich habe das gemacht, da war ich erst, ich glaube, 2 Jahre im Berufsleben. Da hieß es dann, das und das sind Stärken, aber das und das sind auch Schwächen. Und auf die musste man, oder habe ich mich dann in den Jahren darauf konzentriert. Also zum Beispiel war ein Thema, dass man in der Unternehmensberatung, ich sag mal, da ist jetzt der Fokus auf Personalverantwortung nicht so groß. Da hat man ja auch mit sehr vielen ähnlichen Menschen zu tun. Das sind alles junge Menschen, die motiviert sind, die sich auch nicht beschweren, wenn sie bis Mitternacht arbeiten müssen. Das ist jetzt ja nicht der normale Mitarbeiterschlag, sage ich mal. Und deswegen wurde mir dann schon ans Herzen gelegt, eben nach einer gewissen Zeit aus der Unternehmensberatung nochmal rauszugehen in eben eine Führungsposition. Und so gab es eben dann auch bei meinem Bruder bestimmte Anmerkungen, bei Clara. Deswegen kann man jetzt noch nicht sagen, da wurde einer nicht genommen.
Aber wie spannend, dass das also so früh ist in diesem Prozess, wo ihr woanders wart und dann auch eure Karriereplanung nicht nur, also da waren ja dann im Prinzip 3 Player drin. Ihr wart drin, euer Arbeitgeber oder der dann künftige Arbeitgeber, aber auch ganz klar mit der Zielsetzung, das soll sich auch schon auszahlen auf die Unternehmensnachfolge. Also finde ich jetzt auch einen tollen Punkt, den wir hier für unseren Podcast mal festhalten können, dass auch das schon dazugehört zu der Vorbereitung.
Der neue Arbeitgeber wusste natürlich nichts von seiner Rolle.
Ja, ja.
Der wusste nicht, dass das eher eine temporäre Station sein soll.
Ja, ja, klar, aber großartig. Also ich finde das, finde auch das einen ganz spannenden Aspekt, den ihr jetzt hier mit reingibt, zu sagen, ja, schaut, dass ihr in diesen Jahren außerhalb schon, dass da schon auch Ziele verfolgt werden, die für eure spätere Tätigkeit als Geschäftsführerin dann auch wichtig sind.
Genau, wichtig war natürlich trotzdem, das war ja kein Versprechen. Also es hätte jetzt keinen Sinn gemacht, sich, sag ich mal, auf eine neue Stelle da zu zwingen, die einem gar keinen Spaß gemacht hätte, weil 100% wusste man ja nicht, ob das dann klappt, weil bevor es dann wirklich die Entscheidung gab, du darfst ins Unternehmen, wurde zumindest schon nochmal geguckt, was war eigentlich das Feedback im Assessment Center und wie hat man sich weiterentwickelt. Hätte man sich jetzt bei keiner der Dimensionen, die damals als noch, sag ich mal, zu verbessern bewertet wurden, verbessert, dann hätten die wahrscheinlich gesagt, nee, das, so wird das hier irgendwie nichts oder dauert nochmal 2 Jahre oder du bist irgendwo ganz falsch abgebogen, das sehen wir jetzt nicht mehr.
Friederike, Sie kennen das, Sie machen Einkauf und Vertrieb im Unternehmen. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen aus Ihrer Generation, ob es heute noch so ist. Früher war das so, dass wenn man im Vertrieb Karriere machen wollte, musste man einmal zumindest für ein Jahr raus auf die Straße. Also in den Handel zum Beispiel ihre wunderschönen Zweitplatzierungen aufbauen und dann, das haben ganz viele gemacht in der Hoffnung darauf, dass es danach weitergeht und man dann Geschäftsführer von der Landesgesellschaft wird. Aber es sind auch viele nicht mehr zurückgekommen. Von dem her ist das ja auch ganz normal, dass man im Job auch Sachen macht mit so einer Planung, mit einer Idee, die man im Kopf hat. Und ob es dann hinterher funktioniert, hängt natürlich nochmal von anderen Faktoren ab. Ne?
Ja.
Das heißt, Sie beide sind aus Hamburg gekommen, Sie beide haben das Assessment Center erfolgreich bestanden. Und Clara, wann war für Sie dann jetzt der Punkt, dass Sie auch wussten, dass es eben auch ein Teil ist, sage ich mal, auch Ihrer Familienplanung, Ihrer Zukunftsplanung, die das auch mit sich bringt, dass ich in das Unternehmen einsteige? Das ist ja nicht nur, ich gehe aus Hamburg raus, sondern das ist ja wirklich auch eine Aufgabe, die Sie von Ihrem Gefühl her für die nächsten 30, 40 Jahre Gesamtlebensplanung ja auch beeinflusst hat, ne?
Das stimmt. Gut, zu dem Zeitpunkt hat das aber auch nicht mit einer möglichen Familienplanung irgendwie im Konflikt gestanden. Also ich musste keinen Partner, keine Kinder umsiedeln. Dann war da vogelfrei, sag ich mal. Und habe natürlich nur meinen geliebten Arbeitgeber und viele Freunde da gelassen und auch viel Familie, die dort lebt. Aber ich selber war da relativ frei von. Und wie das jetzt gekommen wäre, wäre es anders gewesen, weiß ich nicht, ergibt sich auch gar nicht mehr. Aber letztendlich war das in dem Moment dann einfach, die Entscheidung zu treffen, weil ich sie nur für mich treffen musste. Und dadurch, dass ich aber im Vorfeld eben auch auf diesen vielen besagten Tagungen, Seminaren, Workshops rund um das Thema Familien, Unternehmen und Nachfolge war, hatte ich da aber eben ganz starken Impuls, es einfach zu machen und es den Weg einfach zu gehen, ohne vielleicht unendlich viel darüber nachzudenken, weil Risiko ist immer dabei, weil wenn man sich davon zu stark leiten lässt, da würde man vielleicht gewisse Dinge nicht tun. Und von daher war das in meinem Fall dann eine ganz glückliche Situation, dass ich das für mich selbst entscheiden konnte.
Das ist ja auch ein Punkt, der Ihnen auch sehr wichtig war, dass Sie gesagt haben, dieses Vernetzen mit den anderen Nachfolgern, dieser Austausch auch darüber, auch dieses wirklich offene Reden, was läuft gut, was läuft nicht gut. Das, sagen Sie, ist eines der wichtigen Aspekte, die Sie auch mit jetzt hier im Podcast reingeben möchten. Wie sieht das konkret aus? Was sind das für Formate? Wo trifft man sich da? Und wie kommt man auch dahin, dass man ehrlich und offen miteinander redet?
Zum einen sind es verschiedenste Formate mit unterschiedlichen Schwerpunkten, also entweder nur mal die Töchter in der Nachfolge oder es ist nur mit der nächsten Generation als solches oder es ist ein gemischtes Format, wo man auch die Old Gen mit reinholt und deren Perspektive auch kennenlernt, also sehr unterschiedlich. Manchmal ist es eben zu einem konkreten Schwerpunkt für Unternehmen, die weltweit operieren, was wir ja nicht tun, oder eben auch nur stark regional. Also unterschiedliche Schwerpunkte sind da gesetzt. Da kann man sich relativ frei entscheiden. Es gibt entweder Verbände, die das organisieren. Es gibt Hochschulen oder Universitäten, die einen eigenen sehr aktiven Lehrstuhl dazu haben.
Ja, das ist ja auch schon was Besonderes, ne? Ich glaube, das ist auch etwas, was wir, Frau Emde hatte das ja eingangs gesagt, dass das ganz gut läuft. Aber es gibt ja genügend Hochschulen, wo ich mir mal denke, die bieten das so gar nicht an. Da wird doch überhaupt nicht über das Thema gesprochen, auch dass man auch als Nichtfamilienmitglied ein Unternehmen übernehmen kann. Also dass diese Optionen während des Studiums gar nicht erörtert werden, finde ich einen wichtigen Aspekt.
Also die Austauschprogramme, bei denen ich jetzt oder auch Formate, bei denen ich eher dabei war, da ist es schon so, dass der Fokus auf den Familienunternehmern liegt, die auch aktiv entweder in der Nachfolge sind oder eintreten werden, weil man dann doch nochmal sich andere Fragen stellt, als ein, ich sag mal erstmal Fremder, der ein Unternehmen übernimmt. Der bringt nicht diese Komponente Familie mit rein und über Jahrzehnte sich kennen, was immer vor und manchmal natürlich auch Nachteil sein kann. Und das sind für meine Perspektive auch sehr, sehr wichtige Fragestellungen. Die kann man auch nur in so einem geschlossenen Raum mit anderen, ich sag mal, Leidensgenossen, in Anführungszeichen, diskutieren. Da bringt es nicht so ganz viel für jetzt wirklich die tief emotionalen Themen vielleicht einen großen Raum aufzumachen mit Leuten, die das nicht teilen können.
Ja, ja.
In der Tiefe jedenfalls.
Ja, absolut. Das heißt, da gibt es also Veranstaltungsformate und aus diesen Veranstaltungsformaten entwickeln sich dann wahrscheinlich auch nochmal engere Freundschaften und da dann auch tiefer gehende Gespräche, genau. Wo man dann sagt, Mensch, wir zwei, drei bleiben da nochmal tiefer im Austausch dran, ne?
Ja, korrekt.
Ja, was haben Sie für einen Tipp für diejenigen, die gerade uns zuhören und in diesem Prozess drinstecken oder auch überlegen, das zu machen? Können Sie da konkret ein paar Hinweise geben, was ich als Nachfolgegeneration machen kann, um mich gut zu vernetzen?
Ja, wenn man schon für sich gesagt hat, ich möchte mich unbedingt vernetzen, dann natürlich auf lokale Verbände zugehen. Das Förderungsgesellschaft natürlich auch mit dabei. Schauen, was gibt es, was bietet die IHK vielleicht auch an. Das ist ja so der öffentlichste Verband, sag ich mal da. Mhm. Es gibt aber auch die Familienunternehmer, die jungen Familienunternehmer. Ja, diverses da. In manche Formate kommt man natürlich jetzt nicht ohne eine Einladung rein. Aber es gibt ganz, ganz, ganz viel pro Branche wahrscheinlich auch mal spezielle Formate. Da sind wir jetzt nicht so aktiv, aber...
Ja, dieser Verband der Familienunternehmer, die sind ja da, die machen ja vieles dafür. Also das ist schon mal eine gute Ansprechstelle auch, ne?
Auf jeden Fall, genau. Genau. Und vielleicht hat man ja im Freundeskreis auch doch das eine oder andere, was man, wie man anzapfen kann. Und da ist ja genau, also als Empfehlung der Austausch, untersuchen, mutig sein und ein bisschen sich auch Zeit geben, seine eigenen Fragen zu beantworten und die Zeit zum Reflektieren und Nachdenken auch wirklich sich nehmen.
Und also, wir haben vorhin die Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein gelobt, Main Koblenz, aber versucht's einfach auch, wenn ihr jetzt uns zuhört und nicht aus Main Koblenz seid, versucht auch mal auf eure Wirtschaftsförderungsgesellschaft zuzugehen oder auf eure Wirtschaftsförderung. Vielleicht gibt's, es werden jedes Jahr 80 innovative Wirtschaftsförderungen ausgezeichnet. Ich bin sicher, es gibt auch noch ein paar, die fast so gut sind wie die im schönen Rhein- und Moseltal. Ja, also ich finde, wir sind gerade so dabei, so ein bisschen diese Themen zu sammeln. Also wir haben über die Verfassung gesprochen, wir haben über dieses Netzwerk mit anderen Nachfolgern gesprochen. Gibt es noch etwas weiteres, was Sie, Clara, mitgeben würden, wo Sie sagen, Mensch, wichtiger Aspekt, wichtiges Learning, das war für mich toll und das möchte ich gerne jetzt hier im Podcast noch mit reingeben?
Also ich glaube, das Sammeln von Learnings ist ja auch, glaube ich, bei uns noch nicht zu Ende, aber so bis jetzt, was Friederike auch schon erwähnt hat, einfach rausgehen, selber was machen, also diese Freiheit erstmal den Kindern lassen und dass die Kinder sich die Freiheit auch nehmen, das war für uns alle in der Familie sehr, sehr wichtig. So erst findet man für sich raus, was einem auch beruflich wahnsinnig viel gibt und einen erfüllen wird. Also da die Zeit nehmen und sehr, sehr druckfrei versuchen, das Ganze zu betrachten. Und für sich aber auch klar bekommen, was ist einem eben beruflich wichtig. Ich persönlich zum Beispiel brauche immer so ein Team. Ich bin kein Einzelkämpfer, weswegen das für mich dann eben auch klar war. Ich brauche dann an meiner Seite auch meine Cousinen, Cousins, Geschwister im Zweifel, um da einfach, glaube ich, Spaß bei zu haben. Das war für mich halt auch ein Learning, was entscheidend ist, glaube ich.
Darf ich vielleicht an der Stelle noch mal eine Frage an die beiden Damen stellen? Weil aus den Gesprächen mit Unternehmen, Familienunternehmen insbesondere, höre ich in den letzten Zeit immer auch wieder heraus, dass es Konflikte gibt. Das ist nun mal Menschen und Familien sind ja nicht ohne Konflikte und ohne Emotionen. Und häufig ist es so, dass halt die ältere Generation mit der jüngeren nicht kann oder es auch scheitert, dass es einen Nachfolger aus der Familie gibt. Verraten Sie uns vielleicht mal, wie bei Ihnen Umgang miteinander gelingt, also zwischen Ihnen beiden in der Kommunikation und was da vielleicht auch so, ich will jetzt sagen, Ihr Geheimrezept oder Ihr Erfolgsrezept ist.
Also wir arbeiten ja erst in Anführungszeichen 2,5 Jahre zusammen. Kann man jetzt vielleicht, weiß ich nicht, ob man jetzt schon sagen kann, es wird auf jeden Fall für immer funktionieren. Ein Format, was wir tatsächlich für uns so ein bisschen etabliert haben, ist, dass wir einmal im Monat uns zusammensetzen und so eine kleine Retrospektive machen. Das kommt, glaube ich, ursprünglich aus dem Softwareentwicklungsbereich, dieses Konzept. Und dann setzen wir uns quasi zusammen und lassen einmal den vergangenen Monat Revue passieren und gucken, was lief eigentlich bei uns privat gut und schlecht, also so im außerhalb der Firma. Was lief bei uns jeweils in unseren beruflichen Bereichen oder in unseren Abteilungen, für die wir verantwortlich sind, gut und schlecht? Dann, was lief gut und schlecht bei uns als Team in der Geschäftsführung? Und nochmal so Beobachtungen, was läuft eigentlich gerade gut und schlecht im Unternehmen? Ne? Also da kann, wenn man jetzt bestimmte Beobachtungen gemacht hat, boah, uns aufgefallen, in der Abteilung, da dauert irgendwas immer richtig lange oder richtig cool, wir haben den Kunden gewonnen. Genau, und das machen wir so einmal im Monat und dann kann man da eben auch nochmal Sachen ansprechen, sowas wie, oh, im letzten Meeting hast du das und das gesagt, wäre cool, wenn wir uns beim nächsten Mal vielleicht vorher abstimmen oder die Präsentation, die du letztens gehalten hast, war irgendwie richtig cool, dass man halt so ein bisschen nicht vergisst, sich auch gegenseitig Feedback zu geben, weil das ist ja auch was, also wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, hier im Unternehmen wird uns ja keiner mehr jetzt groß sagen, boah, das und das habt ihr richtig schlecht gemacht, also klar, das hört man auch immer mal, so ist es nicht, aber so ein richtig ehrliches, konstruktives Feedback kann man auch von vielen Mitarbeitern wahrscheinlich nicht mehr verlangen. Und deswegen ist halt umso wichtiger, dass wir uns das natürlich gegenseitig geben. Und ich würde sagen, mit dem Format fahren wir bisher ganz gut.
Gab es denn so Situationen, wo Sie wirklich gesagt haben, also wo Tränen geflossen sind, wo es wirklich arg war, wo es eine große emotionale Belastung war? Also hatten Sie das schon in den vergangenen Jahren?
Also eine Belastung aus der Zusammenarbeit oder eine persönliche Belastung auch aus einem eigenen Bereich?
Nee. Ja, im Kontext mit der Familie, mit dem Unternehmen. Also nicht jetzt privat, sondern dass Sie sagen, was die Frau Emder auch, glaube ich, angesprochen hat, das ist ja nicht alles so easy. Und gab es mal so einen Punkt bei Ihnen, wo Sie gedacht haben, boah, das war der größte Fehler, wäre ich bloß in Hamburg geblieben, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Gab es diesen Punkt bei Ihnen bislang oder ist das durch diesen wirklich gut geplanten, auch Ihre gut moderierten Prozesse, auch solche monatlichen Formate bislang ausgeblieben?
Also dass sich fragen, ob man hier richtig ist oder die richtige Entscheidung getroffen hat. Also ganz ernst gemeint habe ich die Frage in meinem Fall jetzt nie so wirklich, aber für mich war es zum Beispiel in den ersten Monaten, wo man absolut gar keinen Mehrwert bringen konnte und ein Unternehmen kam, wo man nichts verstanden hat und gar nicht wusste, wer macht hier was und warum und wo. Das fand ich schon nicht so leicht, weil ich konnte gar keinem helfen. Ich habe nichts Sinnstiftendes sozusagen in der Zeit gemacht. Das war sehr ungewohnt und in ein Unternehmen zu kommen, erstmal Dinge zu fragen, das kannte ich halt vorher nicht, weil wenn man halt ein Startup anfängt, dann weiß man halt sehr, sehr viel und baut das halt auf und ist nie an dem Punkt, dass man quasi der Unwissendste im Raum ist. Das war am Anfang für mich zumindest so gewöhnungsbedürftig, wo jetzt auch nicht jeder Tag unbedingt schön war. Aber
das glaube ich Ihnen gerne. Ja, es ist auch schwierig, das jetzt vielleicht im Podcast zu sagen. Es klingt auch wirklich im Moment ja wirklich alles toll bei Ihnen. Friederike, ich habe noch eine Frage. Jetzt sind Sie zu zweit als Frauen in diesen Führungspositionen. Ist das etwas, was in Ihrem Unternehmen normal ist? Oder wie hat sich auch das Diversity-Thema, die Chance für Frauen in Führungspositionen bei Bruhl Wellpappe in den letzten Jahren oder Jahrzehnten entwickelt? Also auskommend von Maximilian Boltersdorf und sein Bruder und die Schwester bitte eher nicht. Wie ist es heute?
Also wir sind auf jeden Fall die ersten Geschäftsführerinnen in der Familie, also jetzt in Generation 8 die ersten. Jetzt sind wir ja noch nicht so lange da, als dass wir jetzt bewerten könnten, wie sich das in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Aber ich hoffe schon, dass das dazu führt, dass sich mehr Mitarbeiter auch an weibliche Chefin gewöhnen. Mhm. Und man hat bestimmt dann auch nochmal, oder wir haben bestimmt nochmal ein anderes Auge dann auf solche Themen. Dazu muss man aber auch sagen, also wir sind als Unternehmen, unsere Mitarbeiter sind auch schon sehr lange hier. Also man wird jetzt auch nicht wahrscheinlich in 3 Jahren irgendwie sagen, oh, jetzt haben wir das, unsere Führungskräfte so und so gewechselt, weil unsere Führungskräfte sind ja Gott sei Dank sehr lange bei uns.
Ja.
Schon seit irgendwie, ich glaube, unsere Mitarbeiter sind im Schnitt seit 20 Jahren bei uns. Also ich glaube nicht, dass man da jetzt so schnell eine Veränderung sehen wird, die man irgendwie in Zahlen messen kann. Aber bisher habe ich nicht das Gefühl, dass die Mitarbeiter mit uns ein Problem haben.
Haben Sie denn da, sind Sie da auch gut vernetzt? Ich meine, Sie kommen von Beiersdorf, da waren durchaus, es ist häufiger, dass Frauen in Führungspositionen sind, wahrscheinlich auch bei About You, bei Clara. Aber gibt es da auch für Sie irgendwie, sage ich das mal, Vorbilder, Frauen, an denen Sie sich orientieren können, mit denen Sie sich austauschen können? Wir haben gerade gehört, die Generationen davor, da war das nicht möglich. Und es braucht ja immer auch so ein bisschen Impulse von außen. Wo ziehen Sie die her?
Also ich fand es eigentlich früher eher schwierig, dass es nicht so viele Vorbilder gab. Also bei Beiersdorf habe ich ja auch nur ein Praktikum gemacht.
Okay.
So in der Unternehmensberatung war das dann die Partnerriege auch weiblich dünn besetzt, würde ich mal sagen. Es ist tatsächlich eher so, dass ich halt mittlerweile viele Freundinnen habe, die in ähnlichen Situationen sind. Also eher Gleichaltrige, würde ich sagen, mit denen
ja.
man sich dann wieder austauscht.
Mhm. Also im Grunde genommen ist es jetzt fast so genau, dass dieser Appell auch, oder nicht Appell in Gottes Namen, also Herr Boltersdorf, bitte, Sie dürfen machen, was Sie möchten, aber so diese Idee, das Wissen, das Wertvolle, was ihr jetzt da aufgebaut habt und gemacht habt, und wie Sie diese Sehnsucht danach, das weiterzugeben. Wir hoffen, dass wir mit dem Podcast da schon mal eine erste Inspiration geben konnten und einen ersten Ansatz. Und wir haben jetzt schon drei gute Tipps von Ihnen gehört. Friederike, gibt es etwas von Ihrer Seite, wo Sie sagen, das möchte ich jetzt gerne noch den Hörern und Hörerinnen mit reingeben von meiner Seite?
Also ich glaube, viel wurde schon gesagt. Ich würde auf jeden Fall auch immer empfehlen, externe Berufserfahrungen zu sammeln, weil es einfach, man kann einfach einen größeren Mehrwert bei sich im Unternehmen stiften, wenn man schon mal andere Unternehmen und Prozesse gesehen hat. Es gibt einem auch ehrlicherweise mehr Selbstbewusstsein, wenn man jetzt nicht frisch von der Uni kommt und nur Theorie kann oder aus der Ausbildung. Und eine Sache, die haben wir am Anfang nicht erwähnt, Clara und ich sind beide tatsächlich mit einem befristeten Vertrag gestartet. Also wir hatten auch die Regel, dass man mit einem erstmal mit einem 2 Jahre befristeten Vertrag startet. Das gibt halt beiden Seiten nach 2 Jahren nochmal die Möglichkeit, ich sag mal auch gesichtswahrend aus der Sache rauszukommen. Ne? Also hätten wir jetzt nach 2 Jahren gesagt, also entweder das Unternehmen oder man selber hätte gesagt, oh, ich komme hier irgendwie gar nicht klar, irgendwie die Pappe interessiert mich doch nicht oder ich komme mit den Mitarbeitern nicht zurecht und ich will eigentlich doch lieber in der Großstadt wohnen, dann hätte man nach 2 Jahren noch zumindest mal einen logischen Punkt gehabt, wo man sich hätte eh zusammensetzen müssen, um zu diskutieren, wie es weitergeht. Und das finde ich eigentlich auch für andere Unternehmen keine schlechte Idee, weil es so ein bisschen, es ist keine Probezeit in dem Sinne, aber es ist so ein bisschen an Ausprobieren, was temporär begrenzt ist, wo man sich danach nochmal wirklich reflektiert und sagt, will ich das jetzt die nächsten 30 Jahre machen? Und auch, wo das Unternehmen sagen muss und auch im Beirat so, wollen wir die Person die nächsten 30 Jahre im Unternehmen haben?
Das ist auch ein toller Tipp, weil genau das ist es. Also, dass man so eine mögliche Exit-Strategie da auch schon mal mitdenkt und plant und, wie Sie sagen, gesichtswahrend rauskommt. Oder aber auch ganz generell, also nicht nur jetzt, wie sieht das aus, sondern wirklich für sich prüfen kann, bin ich happy, gefällt es mir. Das finde ich einen großartigen Ansatz zu sagen, das ist nicht automatisch, sondern nach 2 Jahren reden wir da nochmal neu. Ja, also spannende Einblicke. Und Herr Boltersdorf, ich habe noch eine Abschlussfrage. Wie oft wurden Sie denn jetzt so in den letzten Jahren, sei es mit einer Randbemerkung oder sei es mit einem lobenden Blick damit konfrontiert, dass man gesagt hat, hau, das ist aber toll, dass du oder dass ihr den Staffelstab an die Frauen übergibt. Wird das thematisiert oder ist das ganz normal?
Also ehrlich gesagt, großartig thematisiert worden ist das bei uns eigentlich nicht. Also man hat gemerkt, wie die angefangen haben, dass die Mitarbeiter sich freuen, dass es weitergeht. Aber da ist jetzt nicht gesagt worden, so nach dem Motto, ja, wir freuen uns, dass es weitergeht, auch wenn es nur mit einer Frau ist, ja.
Nee, da, ja. das wäre schlimm, aber manchmal ich meine ja nur. Ja.
Also das ist überhaupt nicht in irgendeiner Frage,
super.
In irgendeiner auch. Form in Frage gestellt worden. Ne?
Also ich frage das deswegen, weil ich das einfach gesellschaftspolitisch auch nochmal wichtig finde. Ist das, wo dann auf dem Golfplatz oder im Freundeskreis irgendwie gesagt wird, ach so macht ihr das, ach, oder gilt das mittlerweile als normal und jetzt nach 8 Generationen oder nach 7 Generationen können wir da auch mal einen Haken dran machen, dass wir das überhaupt besprechen, ob Männer, Frauen. Also das wäre für mich irgendwie auch mal so wünschenswert, dass das gar nicht mehr thematisiert werden muss.
Also ich empfinde das eigentlich so. Ne?
Schön, wunderbar.
Also wenn Sie noch Tipps von mir haben wollen, ja. noch ein Hinweis. Also ja. die Verfassung reicht natürlich nicht. Ne? Das heißt, alles das, was Sie wirklich auch hart regeln wollen, müssen Sie auch im Gesellschaftsvertrag regeln. Ne? Also es ist zwangsläufig so, wenn Sie sich zu einer Verfassung entscheiden, dann entscheiden Sie sich auch gleichzeitig dazu, auch die Dinge dann, die man regeln muss, auch im Gesellschaftsvertrag zu regeln. Ne? Weil eine Verfassung selber ist nicht justizierbar im Grunde genommen. Das steht auch ausdrücklich so drin, dass nicht ein Familienmitglied auf die Idee kommt, wegen der Verfassung auf irgendwas zu klagen. Ja, also wenn man etwas durchsetzen will, dann ist letztlich immer maßgeblich der Gesellschaftsvertrag und nicht die Verfassung. Ja. Auch wenn wir gesagt haben, es müssen alle die Verfassung unterschreiben. Ja. Also es kann auch einer, der sagt, ich habe mit der Verfassung an bestimmten Stellen ein Problem, mit Werten zum Beispiel, ja, mit dem einen oder anderen Wert. Wenn er die Verfassung nicht unterschreibt, kann er nie Geschäftsführer werden. Der kann auch nie Beiratsmitglied werden.
Also ich kann Ihnen das gar nicht sagen. Ich würde am liebsten mich jetzt mit Ihnen verabreden, gleich direkt nochmal neu im Studio eine Folge machen, nur zu einer Verfassung. Also ich finde, das alleine ist so spannend. Sie haben jetzt gerade angesprochen, da sind Werte drin, auf die wir uns committen. Wirklich faszinierend, toll und es macht unfassbar neugierig. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch unseren Hörern so geht.
Und erstmal noch, ganz herzlich. Nur noch ja, zwei Tipps.
Bitte, gerne. Wir haben alle Zeit.
Auch an diejenigen, die sich überlegen, soll ich nachfolgen oder soll ich nicht. Wichtig ist als Unternehmer, ja, dass man Geld verdienen will. Das ist also eine ganz wichtige Voraussetzung. Ja, und das habe ich Ihnen, glaube ich, im letzten Gespräch auch schon gesagt, dass man Menschen mag. Ja, denn wenn man Unternehmen führt, ja, mit Mitarbeitern, ja, und ist eigentlich jemand, der, ich sag mal, lieber alleine ist für sich, ja, und ne, dann ist das eine ganz schwierige Angelegenheit. Ne? Also die beiden Dinge, die brauchen Sie schon, zumindest als Grundvoraussetzung, um erfolgreicher Unternehmer zu werden.
Das ist schön, dass Sie das jetzt nochmal sagen, weil das ist ein wunderschöner Satz, dass man Menschen mag. Das ist generell wichtig als Unternehmer, weil das ist eben weitaus mehr als ein tolles Produkt zu haben oder eine super Erfindung, ne? Ganz herzlichen Dank an Sie drei. Schön, dass Sie dabei waren.
Ja. Danke für die Einladung. Vielen Dank.
Dem Dank kann ich mich jetzt nur anschließen. Also ich finde es toll, dass wir hier einen Einblick bekommen haben, wie gut es in Familienunternehmen laufen kann. Danke für Ihre Offenheit, dass Sie das erzählt haben. Weil ich glaube, das ist nicht jedem gegeben oder jeder möchte darüber sprechen. Also ganz herzlichen Dank, dass wir das heute von Ihnen so hören konnten.
Ja, Frau Emde, also ich stimme Ihnen da vollkommen zu, weil das Gespräch, das wissen ja auch die drei Personen, die jetzt mit uns im Podcast-Studio waren, das wird natürlich auch von den Mitarbeitern, von den Kollegen, auch von den anderen Familienunternehmern gehört. Also die Offenheit, das ist schon toll, dass wir das heute so besprechen konnten. Also auch Kompliment nochmal wieder an die Wirtschaftsförderung Main Koblenz, die beste der die beste am Mittelrhein, machen wir es so, übertreiben wir es nicht. Frau Emde, war wirklich eine spannende Folge, ganz klasse. Wir haben ein kleines bisschen über eine Stunde, aber das ist es uns wert, weil das ist ein sehr, sehr relevantes Thema. Sie haben es gesagt, wie viele Unternehmen da jetzt dran stehen. Gibt es von Ihrer Seite aus in den nächsten Monaten noch etwas, wo Sie sagen, Mensch, da möchte ich jetzt gerne darauf hinweisen, Veranstaltungshinweise oder auch vielleicht schon Ideen für nächste Podcast-Gäste?
Vielleicht nur ein Hinweis, was das Thema Nachfolge anbelangt. Wir machen mit der Hochschule Koblenz im Rahmen von Successor und in Zusammenarbeit mit dem Professor Reinemann, der dort auch den Lehrstuhl innehat für das Mittelstandsmanagement, immer wieder Exkursionen zu unternehmen. Wir waren mit Studierenden auch schon bei der Provelpappe gewesen. Das, was wir heute im Podcast gehört haben, nochmal live im Unternehmen gesehen, wie so eine Produktion dann noch ist, das also zum Anpacken, das tut den Studierenden immer gut. Deshalb, wenn Unternehmen ihre Tore öffnen möchten, kommen wir gerne dahin. Und ich glaube, wir haben heute ganz tolle Einblicke von beiden Generationen gehört. Es ist natürlich wunderschön, dass die beiden Damen, die Clara und die Friederike, Hamburg gegen Main-Koblenz eingetauscht haben. Das ist, sind wir sehr froh, dass sie zurück in die Heimat gekommen sind. Die Wurzeln, die man aber innerhalb eines Familienunternehmens sicherlich hat und im positiven Sinne auch, dass diese Wurzeln dazu führen, sich für das Unternehmen und die Unternehmensnachfolge zu entscheiden, ist besonders. Wir können, glaube ich, allen Familienunternehmen oder Mittelständlern nur empfehlen, da auch nachzuspüren und diese Prozesse sehr frühzeitig zu beginnen. Also man hat ja jeder das Geburtsdatum im Pass stehen. Und ich glaube, mit 65 zu überlegen, ups, da steht eine Nachfolge an. Da haben wir heute gehört, wie lange so ein Prozess gedauert hat, wie strukturiert er auch im besten Fall erfolgen kann. Ganz herzlichen Dank. Und insofern gibt es ganz viele Empfehlungen auch für Unternehmerinnen und Unternehmer in Main-Koblenz, aber insgesamt auch, wie kann man so einen Prozess gut gestalten. Deshalb nochmal danke an die Familie Boltersdorf.
Wunderbar. Und dann auf in die nächste Folge. Wir machen weiter. Bei uns gibt es keine Sommerpause. Also ihr hört von uns. Bleibt dem Podcast treu, abonniert ihn, drückt die Glocke und bis bald. Das war der Wirtschaftspodcast Main-Koblenz. Starke Wirtschaft, gutes Leben. Abonnieren Sie den Podcast auf Ihrer Lieblingsplattform, um alle neuen Folgen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein zu bekommen. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, teilen Sie ihn gerne mit Freunden und Kollegen.